Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist herrlich, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir genießen das immer wieder sehr, als Familie, auch hier, wenn man hier vorne sitzt und die Gemeinde so anschauen kann. Es ist wirklich etwas Wunderbares und wir haben schon heute viele Predigten gehört. Jesus ist der Weg zu Gott. Wir haben vorher gemeinsam gesungen, vollbracht. Es ist vollbracht, was er für uns am Kreuz getan hat. Wir sind frei von unserer Schuld. Es ist wirklich etwas ganz Großartiges, so diese Gemeinschaft der Heiligen miteinander zu genießen. Und ich darf mit euch jetzt auch noch die nächste Zeit in das Wort Gottes schauen. Und ich möchte in das Nehemia-Buch mit euch gemeinsam gucken. Nehemia, die Geschichte kennen wir ja. Der Mann, der zurückkommt nach Jerusalem und die Stadt aufbaut. Trotz vieler Hindernisse. Menschen, die da planen, die Mordanschläge an ihn versuchen auszuführen und die das alles dem Ganzen einen Einhalt gebieten wollen. Aber er schafft es und sie feiern wieder Gottesdienst und erneuern diesen Bund mit Gott wieder, das Volk Israel. Aber da ist das Buch noch nicht zu Ende. Es gibt noch das 13. Kapitel in dem Nehemia-Buch. Und das ist, wo Nehemia schon wieder zurück war beim König Artaxerxes und er nach einer längeren Zeit wieder zurück nach Jerusalem kommt, die Stadt zu besuchen. Und er findet Zustände in Jerusalem, die sein Eingreifen erforderlich machen. Es sind Missstände aufgetreten und Nehemia muss dort eingreifen. Und ich finde, aus diesem Text, aus dem 13. Kapitel, kann man drei wunderbare Punkte herausnehmen und auf uns persönlich anwenden. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht gar nicht so klingt. Es geht nämlich zum einen um den Tempel von Jerusalem, es geht um den Sabbat und eine Sünde wird konkret ernannt. Das ist die Mischehe. Die hatten dann Beziehungen mit Frauen und Männern aus anderen Völkern und diese Sünde, die bemängelt Nehemia ganz konkret. Drei Punkte. Tempel, Sabbat und diese Sünde. Ja, ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Tobia, ein erbitterter Feind des Nehemia, der auch in der Vorgeschichte gerade, die ich schon kurz erwähnt habe, mit gegen Nehemia organisiert und gekämpft hat, der verhindern wollte, dass die Mauer aufgebaut wird, hat sich aber plötzlich mit dem Priester Jerusalems verbündet. Und wir lesen von Vers 4, noch davor hatte der Priester Eliashib, der über die Kammern gesetzt war am Hause unseres Gottes, ein Verwandter des Tobia, diesem, also dem Tobia, eine große Kammer gegeben, in die man früher die Speiseopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, der den Leviten, Sängern und Torhütern zustand, dazu die Abgaben für die Priester. Da bemerkte ich, dass es Unrecht war, was Eliashib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer gab in den Vorhöfen des Hauses Gottes. Und es verdroß mich sehr, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammern reinigten, und ich brachte wieder hinein die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch. Jemand hatte Raum bekommen in den Vorhöfen des Tempels, der da überhaupt nicht hingehörte. Und dafür wurden andere Sachen entfernt, Speiseopfer, Weihrauch, die Gaben, die vom Volk gegeben wurden, die für die Leviten, für die Sänger, für die Diener des Tempels, für die gedacht waren. Und ich möchte aus diesem Text jetzt sogleich zu der ersten Anwendung kommen. Gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du Jesus zur Seite gedrängt hast, weggeschoben hast, weggeräumt hast, wo andere Dinge Platz in deinem Leben eingenommen haben? Es ist eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr wichtige Frage. Sind in deinem Leben Dinge eingezogen, die Jesus verdrängt haben? Die vielleicht wichtiger sind als Jesus? Wir finden in der Bibel, gerade beim Thema Geld, sehr, sehr deutliche Worte, dass das nicht funktioniert, dass die Liebe zum Geld, dass das nicht funktioniert, dem Herrn zu dienen und aber irgendwie auch dem Geld zu dienen. Das ist jetzt ein Beispiel, das wir aber auch so ganz konkret in der Bibel finden, wo die Bibel vorwarnt. Es kann Dinge geben, die in unserem Leben Raum einnehmen, die Jesus verdrängen, die Jesus schmälern, die Jesus kleiner machen. Was ist daraus entstanden? Was ist daraus in diesem Volk passiert. Ich weiß nicht, ob es nur daran gelegen hat, dass diese Kammern jemanden vergeben hat, aber etwas, was im Volk aufgetreten ist, ist eine Lauheit und eine Trägheit. Ja, wir lesen in Vers 10 und 11 aus Nehemia 13. Und ich erfuhr, dass die Anteile für die Leviten nicht entrichtet worden waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst versehen sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Da schalte ich die Vorsteher und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Das ist daraus entstanden, das ist daraus passiert. Die Menschen haben ihren Zehnten nicht mehr abgegeben, das, was da für die Leviten und Diener des Tempels vorgedacht war. Und das Haus Gottes wurde vernachlässigt. Ja, wir haben klare Worte, dass Jesus in uns wohnt. Vernachlässigen wir diesen Tempel des Heiligen Geistes, indem wir anderen Dingen Raum geben, andere Dinge füttern, die Jesus verdrängen, die Jesus kleiner machen. Wenn wir Teile unseres Lebens Jesus vorenthalten, dann besteht die große Gefahr, lau zu werden. Und da finden wir ganz deutliche Warnungen, gerade in den Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea, dass dieses Lauwerden etwas ist, wo wir Acht geben müssen. Es funktioniert nicht beides. Wir wollen vielleicht selber bestimmen und entscheiden, wer was zu sagen hat. Ja, ich möchte euch kurz ein Beispiel oder kurz von zu Hause ein bisschen erzählen, wie das mit unseren Kindern manchmal ist. Wenn die spielen oft sehr gut zusammen. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Das ist aber tagesformabhängig, sage ich mal. Manchmal funktioniert es auch nicht ganz so gut, wenn die zusammen spielen. Und dann wird diskutiert. Du bist hier nicht der Bestimmer. Ich habe jetzt das zu sagen. Und dann wird darüber diskutiert, wer der Bestimmer ist. Und manchmal kommen dann Mama, Papa vor, die haben auch was zu bestimmen. Das kommt darauf an, in welchem Zusammenhang. Und wenn es aber ganz ernst wird, wer denn auch Mama, Papa bestimmt, dann Gott ist der Bestimmer. Der darf alles bestimmen. Gott ist der Allergrößte. Aber ist es nicht so? Ist Gott nicht der Bestimmer über dein Leben? Wenn du Jesus angenommen hast und ihm nachfolgst, mit ihm lebst, wer ist dein Bestimmer? Gott möchte dein Herr sein, dein Bestimmer. Lassen wir ihn Herr sein in unserem Leben oder haben wir Bereiche, wo wir sagen, da bestimme ich noch selbst? Da ist mir das und das Hobby zu wichtig, meine Karriere zu wichtig, was auch immer, das Haus, das Geld, das Auto. Ich denke, jeder weiß und kennt Sachen, die es gibt, die einem wichtig werden können. Ich möchte ein kurzes Zitat von Hudson Taylor vorlesen. Ich durfte Freitag, die Jugend kennt das schon, ich habe das Freitag schon in der Jugend vorgelesen, aber das ist ein ganz wunderbares Zitat. Wollen wir unsere eigenen Herren sein und ihm, der uns mit seinem Blut erkauft hat, nur einige Zugeständnisse machen, unter der Voraussetzung, dass er nicht zu viel von uns verlangt? Wollen wir unser Leben, unsere Lieben, unser Geld für uns behalten? Wir wollen uns in den Himmel bringen lassen, wollen aber nicht, dass er über uns herrscht. Hatte man recht, der Hudson Taylor? Ich denke, das ist etwas, wo wir im Kampf stehen, Jesus über alles Herr sein zu lassen. Und was Nachfolge bedeutet, Jesus näher mehr kennenzulernen, ihn regieren zu lassen in unserem Leben. Der Nehemia reagiert darauf, auf diesen Missstand, dass Dinge im Tempel Gottes Raum bekommen haben und er ist verdrossen, steht hier. Die Konsequenz ist, es muss raus. Dieser ganze Hausrat von dem Tobia wurde rausgeschmissen und es kam das rein, was Gott angeordnet hatte, was da reingehört. Durfte Sünde in deinem Leben einziehen? Hast du einen eigenen Raum, wo nur du Bestimmer bist? Prüfe das mit dem Herrn zusammen und räume es aus. Räume es weg, so wie der Nehemia das in Jerusalem gemacht hat. Der zweite Punkt, das ist der Sabbat. Und ich möchte ab Vers 15 bis 17 vorlesen. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide einbrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fisch und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat. an die Judäa und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut? Und entheiligt den Sabbattag. Das ist der zweite Missstand, der dem Nehemia auffällt und was er ganz konkret anspricht. Sie verstoßen gegen das vierte Gebot. Ich weiß nicht, womit die das argumentiert haben, die Bewohner Jerusalems. Ob die gesagt haben, Mensch, Nehemia, endlich haben wir die Mauer fertig, endlich fängt unsere Wirtschaft an zu laufen, das funktioniert gut. Wir dürfen keinen Umsatz verlieren, wir müssen die Tage durcharbeiten. Oder ob die gesagt haben, Zeit ist das Argument, 6 Tage reichen nicht, wir schaffen das nicht. Ich weiß es nicht, womit die argumentiert haben oder was deren Beweggründe dafür waren. Fakt ist, sie haben dieses Gebot gebrochen, wo sie gemeinsam einen neuen Bund geschlossen haben mit dem Herrn, sich an seine Gebote zu halten. Ja, ich möchte das einmal vorlesen, das vierte Gebot. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Dinge beschicken. Am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Werke tun. Und dann der Vers 11 dazu, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er selbst ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was macht Nehemia dann? Wie reagiert er darauf? Und da lesen wir einige Verse wieder aus dem 13. Kapitel des Nehemia-Buches. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte etliche meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Nehemia ergreift sofort Maßnahmen und stoppt den Handel. Einige, die übernachten dann vor den Toren und die schickt er auch weg und er sagt, das sollt ihr nicht mehr machen. Die wollen da reinkommen und trotzdem weiterverkaufen. Er schützt und organisiert wieder diesen Ruhetag herbei. Warum? Wir feiern so in diesem Sinne, wie die Juden es damals gemacht haben, nicht mehr diesen Sabbat, diesen Tag. Aber warum ist für uns Christen ein Ruhetag so besonders wichtig? Jesus selbst sagt einmal, als die Pharisäer ihn angreifen wollen und ansprechen, weil die Jünger auf dem Weg, wo sie auf der Reise waren, an einem Sabbat Ehren abgestreift haben, um sich davon wahrscheinlich irgendwie zu ernähren. Und, das war wohl damals so geregelt, dass das erlaubt war, dass wenn man auf der Reise war und nicht genug zu essen mit hatte, dass man das so durfte, von den Feldern die Ehren abstreifen, um was zu essen zu haben. Und er wird darauf angesprochen von den Pharisäern. Warum macht ihr das? Und Jesus antwortet darauf und sagt, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ja, es gab auch viele andere Gelegenheiten, wo Jesus geheilt hat und wo die Pharisäer kommen und sagen, das ist also doch der Sabbat. Wieso machst du das? Das darfst du nicht. Ich möchte jetzt hier nicht ausdiskutieren oder darüber sprechen, was genau alles jetzt erlaubt ist oder was wir an einem Sonntag, an einem Ruhetag machen sollen und was nicht, was gut für uns ist, was nicht. Aber ich möchte hier einfach besonders betonen, dass es ein von Gott gewollter Rhythmus ist, den wir aus der Schöpfung so erkennen, der gut für den Menschen ist, den er selbst eingeführt hat, wo er geruht hat, wo er Stille gehalten hat, innegehalten hat, wo er seine Schöpfung genossen hat. Und ich habe dann an Adam und Eva gedacht. Sie wurden am 6. Tag geschaffen. Der erste volle Tag, den sie erlebt haben, das war dieser 7. Tag, an dem Gott geruht hat. Und was werden sie gemacht haben mit Gott? Sie werden diese Gemeinschaft mit Gott genossen haben. Mit Gott gesprochen haben, mit ihm Zeit verbracht haben. Hast du Zeit in deinem Alltag, um innezuhalten, um zur Ruhe zu kommen und um zu genießen und um Gott zu betrachten und mit Gott Gemeinschaft zu haben? Wir haben alle 24 Stunden, 7 Tage. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der viele behaupten, dass das zu wenig ist und dass die Stunden nicht ausreichen, weil das so schnelllebig geworden ist und weil so viel zu tun ist, weil so viel erledigt werden mussten, Stress und keine Zeit und man kommt so oder so nicht hinterher. Das sind alles Dinge, die man hört im Alltag, die man mitbekommt, egal ob von den Kollegen oder wo auch immer. Und ich glaube, man muss es lernen, sich bewusst Zeiten der Ruhe einzuplanen, Zeiten der Stille, um sich zu erholen, um Ruhe zu haben, aber auch um Zeit mit Gott zu verbringen, um seine Schöpfung zu bestaunen, um ihn zu bestaunen und um ihn immer mehr kennenzulernen und um ihn wieder groß werden zu lassen im eigenen Leben. Wie wichtig und schützend ist das für unser geistliches Leben, wenn wir uns immer wieder regelmäßig solche Auszeiten nehmen und Zeit mit dem Herrn ganz intensiv verbringen, ihn bestaunen und ihn genießen. Ich kannte das von mir selber so in der Form auch nicht, aber wir waren jetzt im Mai 3 Wochen als Familie gemeinsam in der Kur. Und vormittags war ich dann viel mit den Kindern immer unterwegs, während meine Frau die Anwendung hatte. Und wisst ihr, ich habe angefangen, kleine Blümchen zu fotografieren. Die sehen herrlich aus. Ich habe noch nie so sehr darüber gestaunt, über diese kleinen Blümchen. Wir sind mit meinen Kindern über das Feld gelaufen und haben Blümchen gesammelt. Und wisst ihr, das war eine Zeit, wo man ausruhen konnte und wo man Gott genießen konnte in seiner Schöpfung. Was er Wunderbares alles gemacht hat. Und wir haben Fotos gemacht von Blümchen. Irgendwann kamen kleine Marienkäfer zu unserem Fotoshooting dazu. Dann haben wir die auch fotografiert. Und das war herrlich, Gott zu bestaunen. Durch seine Natur, durch das, was er gemacht hat. Und mich hat das selber neu, ja, sage ich mal, überrascht, dass ich so eine Seite überhaupt in mir habe. Aber das war wirklich etwas sehr Ermutigendes. Diese Zeit mit unserem Schöpfer Gott zu verbringen und Ruhe zu haben und so einen Sabbat, so einen Ruhetag wirklich zu leben. Mit Gott gemeinsam über ihn zu staunen und ihn zu genießen. Das war jetzt eine Sache, wo wir uns wirklich nur darüber gefreut haben. Aber auch diese Zeit mit ihm im Gebet zu verbringen, in der Stille und ihn neu groß werden in unserem Leben. Ihn neu groß werden lassen in unserem Leben. Sich selbst neu vor Gott einzuordnen. Was für einen großen, herrlichen Gott haben wir, der uns Menschen liebt und sich das neu bewusst machen. Es ist etwas sehr Ermutigendes, etwas, was einen sehr aufbauen kann. Aber wir haben einen Gegenspieler und ich glaube, er ist bemüht, um uns genau von solchen Auszeiten, von solchen Zeiten der Stille mit Gott zu zweit abzuhalten. Um uns beschäftigt, geschäftigt zu halten, um ja nicht zur Ruhe zu kommen. Sich neu auf Gott auszurichten und neu von Gott beeindrucken, begeistern lassen. Der uns genau davon abhalten möchte, um uns dadurch nicht verändern zu lassen. Ich möchte, indem ich jetzt hier so darüber rede, über diesen Ruhetag, nicht die stille Zeit, die persönliche stille Zeit, die wir täglich haben, irgendwie schmälern oder eingrenzen. Aber ich denke, es ist doch etwas Biblisches und etwas Richtiges, dass wir so hier entnehmen können, diesen Ruhetag, wirklich bewusst einen Ruhetag im Laufe der Woche zu haben, wo wir uns auf den Herrn ausrichten, wo wir Zeit mit dem Herrn verbringen, wo wir die Natur genießen und wo wir neu ihn zu unserem eigenen Mittelpunkt machen und uns selber neu vor Gott einordnen, wer wir sind, wie abhängig wir von ihm sind. Unsere Sorgen werden, glaube ich, in solchen Momenten kleiner, weil wir Gott groß werden lassen in unserem Leben, weil wir über Gott staunen. Ich möchte uns dazu ermutigen, solche Ruhezeiten in unserem Leben und solche Ruhetage zu leben und diese Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Der dritte Punkt ist Sünde. Und da möchte ich ab Vers 23, 26 und 27 vorlesen aus dem 13. Kapitel. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt? Und war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich und er war seinem Gott lieb. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Aber selbst ihn verleiteten die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brecht, indem ihr ausländische Frauen nehmt. Ganz konkrete, harte Worte. Und wenn man das hier so liest, könnte man meinen, wie rassistisch ist das denn, bitteschön, dass er das so sagt. Aber man muss verstehen, dass auch das in diesem neuen Bund mit eingeschlossen war, dass sie nicht ausländische Frauen nehmen würden. Und dass sie das Gott versprochen hatten. So merken wir, dass das schon allein, dass sie das Gebot wieder, die sich daran nicht gehalten haben, dass das schon eine Sünde war, die sie mit dieser Tat begangen haben. Zudem führt er Salomo an und spricht ganz deutlich von der Gefahr, die es mit sich bringt oder welche Auswirkungen es auch beim Salomo gehabt hat. Es ist Sünde in das Leben von Salomo gekommen dadurch. Er hat fremde Götzen gebaut, fremde Tempel. Und ich denke, das erklärt, warum er das hier so deutlich und hart kritisiert. Und Nehemia reagiert auch sehr streng und sehr hart, wie ich finde. Und ich lese den Vers 25 vor. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter